Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Im heutigen Podcast hört ihr den Hypoport-CEO Ronald Slabke. Ronald gehört zu den Fintech-Köpfen der ersten Generation. Schon 1999 übernahm er den Immobilienfinanzierer Dr. Klein bei einem Management-Buyout. Daraus entstand dann später Hypoport, das an der Börse notiert ist und aktuell 1 Milliarde Euro wert ist. Wie blickt dieser große Player auf die aktuelle Flaute auf dem Immobilienmarkt? Das hat er auf der Finance Forward Konferenz mit Finanzszene-Redakteur Christian Kirchner diskutiert. Viel Spaß damit.
Herzlich willkommen. Vorletztes Podium. Ronald Slabke hier, CEO von Hypoport. Und unser Thema unter anderem nicht nur die Hypoport, sondern auch der deutsche Markt für Wohnimmobilien. Ich finde das ja immer ganz lustig, weil das ist wie früher Fußball-Nationalmannschaft. Jeder hat eine Meinung dazu. Blase, ja, nein. Preise gehen rauf, runter. Kaufen, nicht kaufen. Ich gebe die Frage gleich mal an den Profi. Nervt das manchmal auch, permanent um Takes gebeten zu werden? Wo geht der Markt hin? Jetzt kaufen oder sind wir in einer Blase? Ich könnte mir vorstellen, als CEO von Hypoport hört man die Frage privat sehr häufig.
Ja, also hallo erstmal von meiner Seite aus. Es ist ja etwas, was einen persönlich dann auch beschäftigt. Man hat auch eine persönliche Beziehung dazu. Man wohnt ja selber auch. Und insofern beantwortet man die Frage sogar gern. Also ich bin eher introvertiert. Dann habe ich ein Thema, mit dem ich da reden kann. Ja. Mit den Menschen muss ich nicht Smalltalk machen. Das ist viel schwerer.
Okay.
Insofern, ich beantworte die Frage gern.
Ja. Und wenn wir jetzt hier stehen würden, vielleicht bei einem Bier, after OMR, ich würde fragen, Ronald, also ich bin am Zögern, Zinsen so drastisch gestiegen, soll ich mir jetzt noch was kaufen, wenn ich es mir leisten kann? Wie lautet dann die Antwort?
Unbedingt.
Okay. Ja, also es ist der Wohnimmobilienmarkt ein Riesenwachstumsmarkt ist. Wir kommen gleich auch noch auf deine Markteinschätzung, die du auch gerne ein bisschen näher erläutern kannst. Aber der Wohnimmobilienmarkt hat ja einen drastischen Einbruch erlebt. Beispiellosen Einbruch, muss man sagen. Nicht bei den Preisen, das wäre aus Sicht vieler Interessenten schön, sondern in dem, was finanziert wird, Transaktionen. Da hat einfach die Zinswende drastische Spuren hinterlassen. Und die Frage, die ich dir dazu stellen würde, ist, Hypoport ist ein Unternehmen, 99 gegründet, war ja immer nur auf Wachstum gepolt. Und im letzten Jahr gab es bei den Umsätzen, beim Vorsteuergewinn von sehr profitabel auf gerade noch schwarze Null einen riesigen Einbruch. Hattet ihr für so einen Fall etwas in der Schublade gehabt, im Sinne von, wenn der Markt mal einbricht, sind das unsere Antworten oder managt man sowas nach Tageslage und Monatslage?
Ja, also es ist blöd gelaufen. Also ich würde mal sagen, ein Jahrzehnt lang haben wir gerade den Angelsachsen immer wieder erklären müssen, dass der deutsche Wohnimmobilienmarkt anders funktioniert. Dass wir hier in Deutschland nicht kaufen, weil die Zinsen niedrig sind, sondern wir kaufen, weil Kinder kommen oder weil wir uns getrennt haben. Sonst kaufen wir nicht in Deutschland. Und dann bleiben wir auch da wohnen, bis der Letzte im Haushalt verstorben ist. Also wir ziehen nicht wieder aus dem, was wir gekauft haben. Und dass dies den Markt unheimlich stabilisiert. Und diese Stabilisierung haben wir in allen Krisen gesehen, die es bisher gab, die ich mitgemacht habe in den 25 Jahren.
Die Werbung.
Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Kapital. Seit vielen Jahren zeigt das Wirtschaftsmagazin Kapital Entwicklungen aus der Wirtschafts- und Finanzwelt, begleitet den Wandel von Unternehmen, erkennt neue Trends und erklärt die großen Umbrüche der Weltwirtschaft. Neben Analysen und Tests gibt es unter anderem auch eine umfangreiche Auswahl an Ratgeberthemen. Sichert euch jetzt euer Plus an Wirtschaft und Finanzen. Mit dem Code OMR24 könnt ihr Kapital Plus 3 Monate lang für 99 Cent testen. Einfach auf www.kapital.de/OMR einlösen und alle umfangreichen Ratgeber zu Geldanlage, Vorsorge, Versicherung und Immobilien lesen. Außerdem erhaltet ihr Zugriff auf alle Kolumnen und Analysen der Kapitalexperten. Wir wünschen viel Spaß.
Werbung Ende.
Und natürlich auch, als es losging mit dem Zinsanstieg, Anfang letzten Jahres, haben wir den Investoren wieder gesagt, Jungs, bleibt alle ganz ruhig. Wir sind im deutschen Wohnimmobilienmarkt, hier passiert nichts. Genau, das war ein Irrtum. Heftig. Nein, wir hatten keinen Masterplan für, was passiert, wenn der Markt abweichend von der bisherigen Erfahrung nicht um 5% im Quartal schwankt, sondern mal um 50%. Also das war eine neue Erfahrung. Und also was macht man dann? Angemessen zur eigenen Kultur, das Unternehmen von Vollgas auf, wir haben selektives Bremsen umgestellt. Und so in meiner Karriereplanung hatte ich diese Art der Geschwindigkeitsveränderung nicht ganz weit oben auf der Agenda.
Was hast du in dieser Phase gelernt? Eine Erkenntnis, die du vielleicht teilen möchtest, weil, glaube ich, viele, die unternehmerisch tätig sind, vielleicht mal genau an so einen Punkt geraten von Wachstum auf, jetzt haben wir ein Problem hier.
Also, das war sehr lehrreich. Also, erstmal lernt man seine eigenen Grenzen kennen in der Phase. Also, wenn man es gewohnt ist, einfach erfolgreich zu sein, ist die Konfrontation mit Misserfolg schon mal was Neues. Das Nächste, diese eigenen Grenzen bewusst wahrzunehmen, ist sehr wichtig in dem Moment. Also auch dann, mal ganz brutal gesagt, auf sich selbst aufpassen. Ich habe das immer wieder den Menschen um mich herum erklärt. Das war aber auch so ein Mantra für mich selber, also aufpassen. Das Nächste war die bittere Erkenntnis, dass man in Phasen langen Erfolgs nachlässt in der Qualität seiner Entscheidung, in der Entscheidungsgeschwindigkeit, also unangenehme Entscheidungen zu treffen, macht man, wenn man erfolgreich ist, immer weniger. Und da gibt es ein schönes Sprichwort dazu, also sozusagen keine Krise auslassen, um dann die Organisation wieder neu auszurichten und fit zu machen. Und da würde ich aus heutiger Sicht sagen, es wäre halt gut, wenn man das irgendwie künstlich vorher erzeugen könnte, in kleinen Schritten, auch kontrollierter, als dass einem der Markt um die Ohren fliegen muss, dass man dann mal in Krisenmanagement umschaltet und die schwierigen Entscheidungen alle auf einmal trifft. Mhm.
Ihr setzt ja bei euch bei Hypoport auf eine nicht ganz so verbreitete Managementform, die Holokratie oder Holakratie. Beides gilt. Es ist, um es mal kurz zu erläutern, für die es noch nicht gehört haben, System eher ohne Hierarchien, eher mit Kreisen, strenge Unterscheidung zwischen strategischen und taktischen Meetings, dass die Dinge nicht durcheinander kommen und alles, was nicht verboten ist, ist erlaubt. Habe ich das jetzt schon mal richtig zusammengefasst oder möchtest du es noch anders akzentuieren?
Du hast ein paar tolle Elemente dieses Betriebssystems beschrieben. Ja. Also mal grundsätzlich ist das ein Betriebssystem für sehr dezentrale Organisationen, die halt raus wollen aus starren Hierarchien, als starren Entscheidungsstrukturen. Und mit unserem Wachstum haben wir gemerkt, dass wir so ab 500 Mitarbeitern einfach langsam wurden. Man muss dazu sagen, Hypoport, auch wenn ich jetzt gerade immer nur über den Wohnungsmarkt rede, aber das ist ein recht komplexes Unternehmen. Also wir nennen uns, verstehen uns als Netzwerk von zwischenzeitlich einem guten Dutzend Technologieunternehmen in mehreren Branchen. Das hat eine hohe Komplexität. Das kannst du halt ab einer gewissen Größe nicht mehr hierarchisch managen. Du musst dezentralisieren. Und das nicht nur auf Gruppenebene, sondern in jedem Unternehmen. Und dezentralisieren heißt, unheimlich viele Menschen in Verantwortung bringen. Mhm. Und in einer hohen Geschwindigkeit dann auch Organisationen zu verändern. Dafür sind hierarchische Organisationen nicht gedacht. Sozusagen unsere traditionellen Betriebssysteme, wenn man so will, die wir in Deutschland ja für uns eher so entwickelt haben, kommen an ihre Grenzen und verlangsamen dann die Reaktionsfähigkeit des Unternehmens auf veränderte Umgebung. Mhm. So, also insofern Agilität, Dezentralität ist der Kern und die Holokratie ist ein Betriebssystem, das kluge Menschen entwickelt haben und immer das selber nochmal neu entwickelt für sich selbst, kann man das einfach übernehmen, adaptieren und dann hilft einem das weiter im Wachstum.
War das in dem Abschwung, ich meine, ihr seid ja immer noch profitabel, Monsterkrise kann man es nicht nennen, hilfreich, so eine Organisationsform zu haben oder wäre da eine hierarchischere, vielleicht etwas aggressiver und schneller reaktiv gewesen?
Ja, also ich glaube, eine hierarchische hätte schlechter reagiert, weil langsamer und weniger ausdifferenziert. Also der große Vorteil der Dezentralität war eine sehr viel feingranulare Maßnahmenplanung und Exekution mit allen Schwächen, die das auch hat. Es war halt nicht zentral gesteuert, wann was passiert. Das kann dann auch wieder in der Rückwirkung, in der Wahrnehmung auch viel Unsicherheit auslösen. Aber also grundsätzlich war die Dezentralität gerade auch in dieser Phase jedem hierarchischen Modell objektiv überlegen. Die Holokratie haben wir trotzdem an ihre Grenzen geführt. Also Holokratie darf man nicht so verstehen, dass das ein Betriebssystem ist, das führt man ein und es funktioniert dann einfach so. Denn es unterstellt perfekt persönlich entwickelte Menschen. Mhm. Alle. So viele gibt es aber gar nicht davon. Ja. Und niemand ist am Ende durch mit seiner persönlichen Entwicklung. Und insofern haben wir auch das Betriebssystem an seine Grenzen geführt und haben dann, wenn man so will, die Regeln der Holakratie verletzen müssen, um die Entscheidungsprozesse in der Dezentralität schnell zu lassen.
Würdest du die Beschäftigung damit Gründern, Unternehmern empfehlen, die so über die 100 Mitarbeiterschwelle kommen? Ich kann mich entsinnen, in einem Gespräch vor 2 Jahren ist diese 100-Mann-Grenze, 100-Frau-Grenze, 100-Personen-Grenze schon mal gefallen.
Ja.
Da wird's kritisch, ja.
Also wer sich wundert, warum sich das Unternehmen und die Kultur verändert, wenn man größer wird, so ab 20 Mitarbeiter, das liegt an den Hierarchien und an den traditionellen Vorstellungen, wie man sich organisiert. Also ab da darf man sich damit schon beschäftigen. Mhm. Und ich glaube, man schafft so diese Schwelle bis 100 auch noch ohne weiteres mit, hohen Freiheitsgraden und ohne allzu viel Betriebssystem. Mhm. Aber ab einer gewissen Größe hilft es einfach, etwas zu haben, was dann auch die Anschlussfähigkeit, gerade wenn man viele neue Menschen reinholt immer wieder, und da hilft so eine Bibel, so ein Betriebssystembeschreibung, hilft da einfach, um schneller sozusagen produktiv zu werden für jeden, der in die Organisation reinkommt. Also im Wachstum ist das ein sehr hilfreiches Instrument.
Lass uns doch mal über den Markt reden, hatten wir eingangs schon getan, aber lass es uns doch mal vertiefen, in dem Hypoport sich bewegt, die Plattformisierung der Baufinanzierung. Ich muss zugeben, wir haben ja eine Viertelstunde schon geplaudert und da fielen Sätze wie, es geht gerade erst los, es wird alles noch schlimmer werden, die Leute haben, glaube ich, keine Vorstellung davon. Da hatte ich schon das Gefühl, dass du ein sehr pessimistisches Bild von dem deutschen Immobilienwohnungsmarkt, Mietmarkt, Eigentumsmarkt zeichnest für alle die noch kein Eigentum besitzen. Vielleicht, ich hoffe, ich habe es nicht übertrieben dargestellt. Was macht dich denn da so pessimistisch?
Genau, müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Ich will niemandem Angst machen, wenn man so will. Ich selbst habe für mich auch relativ spät gemerkt, dass Mieten, und das ist etwas, was wir in Deutschland seit mehreren Generationen jetzt als das Normal ansehen, ein deutscher Sonderweg ist und auch an bestimmten Rahmenbedingungen geknüpft waren, dass das gut funktioniert hat. Der Mietmarkt ist tot in Deutschland zwischenzeitlich. Also wir haben ihn über ein Jahrzehnt lang jetzt reguliert. Wir hatten Niedrigzinsphasen, die ihn subventioniert haben. Und heute ist er erstarrt und es wird de facto für den normalen Mietwohnungsbedarf nichts mehr gebaut werden. Also wir kümmern uns im Mietmarkt noch um die Sozialwohnungen. Und wir kümmern uns mit Mikro-Apartments vielleicht auch noch um Studenten. Aber der restliche Mietmarkt wird austrocknen, weil er für Vermieter nicht mehr attraktiv ist, weil es viel attraktiver ist für den Vermieter, an Selbstnutzer zu veräußern. So, das heißt, also nicht der ganze Wohnungsmarkt ist kaputt, der ist eh nicht kaputt. Wohnungen werden einmal gebaut, stehen 100 Jahre, die Wohnungen sind weiter da. Aber wir erleben in Deutschland gerade die Transformation zu einem Wohneigentumsmarkt, so wie wir ihn in allen entwickelten Ländern um uns herum kennen. Mhm. Und ich predige das jetzt schon ein paar Jahre länger. Es ist sehr traurig, dass 1 Million Menschen in den letzten 10 Jahren den Wechsel nicht hingekriegt haben, obwohl sie es sich hätten leisten können. Mhm. Jetzt gerade verpassen ihn auch ein paar hunderttausend in jedem Quartal. Mhm.
Aber du hast ja selbst sehr lange zur Miete gewohnt. Vor 2 Jahren warst du bei Philipp im Podcast. Der nannte sich der Milliardär, der zur Miete wohnt. Hat doch relativ lang gedauert. Was ist denn da schiefgelaufen?
Ja, das ist also Schuster und Leisten. Als ich 2010 nach Berlin gezogen bin, habe ich auf die Stadt geguckt und mir gesagt, hier gibt's so viele Baulücken, so viel Stadtgrün. Es ist so niedrig bebaut. Es kann in Berlin nie teuer werden, Wohnungen zu bauen. Und insofern habe ich gemietet, ganz bewusst, weil ich mir gesagt habe, ist noch nicht die Zeit. Und was ich völlig unterschätzt habe, ist A, dass die europäische Integration dafür sorgen wird, dass mit der Arbeitnehmerfreizügigkeit jedes Jahr hunderttausende Menschen nach Deutschland ziehen, weil wir einfach die attraktiveren Unternehmen und die attraktiveren Arbeitsplätze haben, als es sie in Süd- und Osteuropa gibt. Und was ich unterschätzt habe, ist die deutsche Bürokratie. Also wir haben uns eine Governance-Struktur geschaffen, die verhindert, dass trotz massivem Flächenangebot in Berlin noch gebaut wird, in der entsprechenden Menge. Und das war, also habe ich mich persönlich verrechnet und insofern Glück gehabt, muss man sagen, dass 2017 der Vermieter anrief und sagte, ich will jetzt doch nicht mehr wiederkommen nach Berlin. Mhm. Mhm. Er wollte nicht kaufen und wir haben uns zum Kauf zwingen lassen dann 2017. Okay.
Jetzt musst du dir natürlich den Vorwurf gefallen lassen, jemanden, dessen Unternehmen, dem man signifikant beteiligt ist, von Baufinanzierung lebt oder Baufinanzierung plattformisiert, wenn der sagt, ich rate jedem zum Kauf, alles wird ganz schlimmer werden. Das ist ähnlich wie einen Friseur zu fragen, könnte ich einen Haarschnitt gebrauchen, dass der Friseur sagt, nee, geh mal weiter, das passt schon so. Eher unwahrscheinlich, und dass der Ratschlag auch von dir ist, oh, historische Chance nutzen, es wird alles schlimmer werden. Das musst du jetzt aber kontern.
Ja. Naja, also historische Chance nutzen, die ist leider jetzt vorbei. Also wir hatten ein Paradies für den Wohneigentumserwerb bis Anfang letzten Jahres mit extrem niedrigen Zinsen von der Europäischen Zentralbank. Also das ist vorbei. Also zu der Ehrlichkeit gehört, das ist ab jetzt schwer. Und das ist kein Spaziergang. Und dass Hypoport von einem sich belebenden Wohneigentumsmarkt profitieren wird, das ist ein netter Zufall. Wir werden auch so diese Märkte weiter digitalisieren und unsere Marktanteile gewinnen, dass wir wachsen. Ich kann nur jedem raten, und ich mache das jedem, also ich sage das jedem Freund. Also insofern, das wäre sonst wäre das riskant. Ich bin Überzeugungstäter, dass die Veränderungen, die wir in den letzten 10 Jahren gesehen haben in diesem Markt, leicht in die Zukunft zu projizieren sind. Das ist kein Hexenwerk. Und das Einzige, was uns jemals wieder zurückbringen würde in ausgewogene Mietwohnungsmärkte, also Leerstand von mindestens 3% in unseren Metropolen, wäre ein massiver Wegzug von Menschen aus Deutschland. Und ich habe Schwierigkeiten, mir das für die nächsten 20 Jahre vorzustellen, dass das passiert, wenn ich sehe, wie attraktiv wir als Gesellschaft auch sind für innerhalb Europas und damit für Zuzug. Und sonst müssen sie sterben. Und also die Einkommenspyramide ist transparent. In den nächsten 20 bis 30 Jahren sterben zu wenig Menschen dafür, dass sich diese Wohneigentumsmärkte wieder ausgleichen würden.
Aber die Frage drängt sich ja regelrecht auf. Vor ein paar Tagen kam die Vermögensstudie der Bundesbank zu den finanziellen Verhältnissen der Haushalte raus. Und das weiß man ja auch einfach empirisch. Wie soll man denn, selbst wenn man kaufwillig ist, unter 40 das signifikante Eigenkapital aufbringen, zusammensparen, um in einer Metropole wie Hamburg, Berlin, München Eigentum sich leisten zu können. Vielleicht für 2 Leute, für eine Familie, für sonst was. Also mir ist das häufig völlig rätselhaft. Die Realität sind Finanzvermögen 20, 30, 40.000 Euro. Benötigt wird das 4- bis 5-fache davon, um den Schritt zu gehen. Erst recht jetzt. Das klingt so, ich glaube nicht, so groß ist die Gruppe doch der Menschen gar nicht, die diesen Schritt gehen können, oder?
Ja, also leider ja. Zwischenzeitlich. Auf der anderen Seite, es ist eine Frage der Ansprüche. Also du hast ja gerade beschrieben, sozusagen im Alter von 40 damit anzufangen, ist halt spät. Ja. Oder wenn man schon in der Familiengründung ist. Ja. Das ist de facto zu spät, um den Wechsel vorzunehmen. Jedenfalls ab jetzt vorwärts. Insofern, das ist jetzt Vermögensberatung und Vermögensplanungsberatung. Also so früh wie möglich den Wechsel hinkriegen. Eigenkapital, bei denen schätzungsweise 50% der Menschen, wo die Eltern Wohneigentum haben, ist ein enormes Vermögen entstanden in den letzten 10 Jahren. Das nutzen, um den Wechsel hinzukriegen, denn das ist ruhendes, stilles Vermögen. Also das ist Private Equity, könnte man es hier nennen, was nicht genutzt wird. Und klein anfangen, auch also nicht mit der Traumwohnung im Szene-Kiez starten, die kann man sich nicht mehr leisten, die kann man auch nicht mehr mieten heutzutage. Also das ist eh unrealistisch. Ja, also für die persönliche Vermögensentwicklung ist die Frage, wann man es geschafft hat, in das Wohneigentum einzusteigen, der entscheidende sozusagen inkrementelle Faktor in Deutschland geworden. Rückblickend für die letzten 10 Jahre und in den nächsten 10 Jahren in die Zukunft hinein auch. Also hier sitzen ja viele Gründer. Also man kann natürlich auch durch Unternehmensgründung sehr erfolgreich und auch reich werden. Das kann man schaffen. Ja. So, für die, die es nicht schaffen, ist Wohneigentum die sicherere Alternative.
Oder Eltern, die Immobilieneigentum haben und die sozusagen was dazugeben können.
Die können helfen. Die können unheimlich helfen und sollten das auch tun. Also es ist nur die Hälfte der Bevölkerung, leider. Aber die Hälfte müsste es auch mobilisieren.
Gibt es denn etwas, was uns Hoffnung machen könnte, dass die Erschwinglichkeit sich wieder deutlich verbessert? Ich nehme an, niedrige Zinsen liegen völlig nahe. Aber gibt es ein paar mögliche denkbare Impulse, die diesen Markt aus dieser sich verschärfenden Situation, die du diagnostizierst?
Ja, also ich weiß nicht, wie transparent das ist. Also die Preise im Schnitt steigen in Deutschland seit Februar wieder. Also das jetzt nur 2 Monate. Das heißt, auf der Preisseite ist es eher unwahrscheinlich, dass die Immobilienpreise einem entgegenkommen und man sich dadurch mehr leisten kann. Auf der Kreditseite haben wir jetzt seit einem halben Jahr in einer engen Range ein gleichbleibendes Zinsniveau. Jede Prognose nach vorne ist eine Spekulation, weil es gibt kaum einen effizienteren Markt als den langfristigen Zinsmarkt in Europa, in Euro. Und trotzdem kann man natürlich der Meinung sein, wenn die Inflation jetzt wieder ein bisschen zurückkommt, wenn die Arbeit der EZB gewirkt hat, dann könnten die Zinsmärkte sich auch wieder ein Stückchen nach unten bewegen, also gerade die langfristigen. Also das ist eine kleine Chance. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, wenn das passiert, reagiert der Preis auf der Asset-Seite sehr schnell, sehr stark darauf. Also ist jetzt keine, also ich wäre vorsichtig zu sagen, ich warte jetzt darauf und dann leiste ich es mir, weil dann werden die Immobilienpreise schon wieder deutlich höher sein. Denn anderen geht das ja genauso. Es gibt in Deutschland 1,5 bis 2 Millionen kaufkräftige Menschen, die gerade sich damit auseinandersetzen, Wohneigentum zu erwerben. Also das ist ein Wettrennen, in dem man sich befindet um die jeweilige Immobilie. Insofern Hoffnung machen nach vorn. Ich will kein zu düsteres Bild malen, aber wenn man eine Wohnung gefunden hat, die einem gefällt, die zu einem passt, zu der jetzigen Lebenssituation, also dann würde ich nicht darauf spekulieren, dass die in einem halben Jahr oder in einem Jahr oder in 2 Jahren nochmal vorbeikommt. Das ist riskant.
Habe ich deine Perspektive aber zusammenfassend richtig verstanden? Party Talk, so der totale Wahnsinn, was hier abgeht. Diese Wohnung kostet jetzt X oder Y. Das ist nicht der Wahnsinn, sondern der Wahnsinn war, was früher war, als sie halb so viel gekostet war. Das ist deine Perspektive sozusagen.
Das Verrückte war, wie billig es mal war in Deutschland. Und das ist, das kommt nicht wieder.
Du hattest eben gesagt, du hast da großes Sendungsbewusstsein, weil du auch möchtest, dass die Leute das mitbekommen. Du möchtest sie dafür sensibilisieren. Das tust du ja auch sehr aktiv auf Twitter. Also mir ist sozusagen, wenn ich einen CEO eines großen börsennotierten Unternehmens nehmen müssten, der symptomatisch für LinkedIn steht, wäre das wahrscheinlich Stefan Hobbs von der DWS, der da sehr aktiv ist. Du wärst es für Twitter, weil du da seit Jahren sehr aktiv bist, manchmal dich in regelrechte Rants reinsteigerst und eigentlich das lebende Beispiel dafür bist, dass das offenbar doch nicht so stark reguliert ist, wie börsennotierte Konzerne immer tun, sondern der CEO auch mal Dampf ablassen kann. Platte Frage, warum machst du das? Oder was bedeutet dieses Medium für dich, dass du es so aktiv nutzt auch?
Also da steckt schon ein Sendungswillen dabei drin. Also Twitter ist ein Instrument, wo man Nachrichten senden kann mit sehr wenigen Buchstaben. Man muss sich nicht hinsetzen und einen langen Text schreiben, man braucht kein Setting, um ein Video aufzuzeichnen, sondern es sind per se mal 140 Zeichen, 280 Zeichen.
Ja.
Das ist
erweitert. Ja.
Das ist nicht so viel. Das liegt mir, wenn man so will, als Instrument von der Intensität dann auch, mit dem ich eine Nachricht prüfen müsste, bevor ich sie absende. Und trotzdem merkt man natürlich, also du hast das fairerweise richtig gesagt, also ich habe mich da manchmal schon auch ein bisschen engagiert.
Ja. Es gab ja auch ab und zu mal ein paar spitze Bemerkungen in Richtung von, nicht Wettbewerbern, aber anderen Unternehmen. Legendär ist, dass dir irgendwas an WeFox nicht gefällt, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja? Ja, also ich würde mal sagen Jugendsünden und auf der anderen Seite die Zukunft sagt ja dann immer irgendwas dann dazu, was man da mal geschrieben hat und bewertet das im Nachhinein.
Ich habe natürlich zur Vorbereitung, bin ich mal schön durch deine Timeline auch durchgegangen, habe mal nachgeschaut, hattest eine sehr interessante Bemerkung vergangene Woche gemacht. Jeden Monat werden über 100.000 Haushalte getriggert, ihre Wohnsituation zu verändern. Kannst du vielleicht noch mal kurz erläutern, was du damit meinst? Weil klingt ja wieder aus journalistischer Sicht nach einer interessanten Zahl.
Ja, also und stark gerundet und vorsichtig formuliert. Also wenn wir über den deutschen Wohnungsmarkt reden, wie gesagt, das ist ja nichts, wo man sich morgens aufwacht und sagt, hey, heute mal Wohneigentum erwerben, wäre cool. Oder in die Zeitung schaut und sagt, oh, bei dem Zinsniveau zieh ich mal um. Sondern der Deutsche tut das, weil Kinder auf dem Weg sind, oder weil man sich scheiden lässt. Also das sind die Trigger-Events, die keine andere Chance einem lassen, außer sich zu verändern. Dann gibt's noch Trigger-Events wie Umzug, genau, oder man verliebt sich, will zusammenziehen. Da ist das nicht ganz so elementar. Da kann man auch ein paar Jahre das aushalten, dass man das nicht exekutiert hat, dieses Trigger-Event. Genau, die 100.000, also in Deutschland werden 700.000 Kinder pro Jahr geboren. Trennen tun wir uns 500.000 Mal. So, also das ist sozusagen eine vorsichtige Perspektive auf, wie oft müssten eigentlich Menschen in Deutschland handeln.
Okay, also und das potenziert das Problem auch aus deiner Sicht einfach. Das ist, sie müssten handeln, aber sie können nicht, sie bleiben dann drin, bleiben sitzen, machen die Wohnung nicht frei für den Nächsten, für den es passen könnte.
Genau, das ist das Drama, was gerade in Zeitlupe abläuft da draußen. Mhm. Also wenn man so will, in den Jahren des niedrigen Zinsniveaus in halber Geschwindigkeit, also gegenüber der Zeit davor, haben es immer noch viele geschafft, den Wechsel vorzunehmen mit Trigger-Event. Ja. Seit Anfang letzten Jahres hat sich halt jetzt mal unser Markt halbiert, die Zahl der Transaktionen halbiert. Das heißt, 50.000 bleiben in der Wohnung drin, jeden Monat sozusagen, staut sich gerade zurück. Mhm. Also und jeder, der in der Situation ist und hofft, dass sich das mal irgendwie zufällig entspannt, muss sich halt im Klaren sein. Jeden Monat, den erwartet, kommen da 100.000 dazu, die das gleiche Problem lösen müssen wir, dass sie in der falschen Wohnung festhängen.
Die Werbung.
Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Liquid. Viele von euch werden es kennen, das Streben nach Selbstoptimierung und dem ständigen Drang, sich weiterzuentwickeln. Die hohen Anforderungen an sich selbst übertragen sich auch oft auf andere Bereiche des Lebens. Umso spannender ist es, dass viele erfolgreiche Menschen nicht denselben Anspruch bei ihren Finanzen entwickeln. Wer aber kein Anlageprodukt von der Stange, sondern hochwertige, maßgeschneiderte Anlagelösungen und einen persönlichen Ansprechpartner sucht, sollte einmal bei Liquid vorbeischauen. Liquid ist ein moderner Vermögensverwalter auf Family Office Niveau. Spezialisiert darauf, Anlegern einen exklusiven Zugang zu Anlagelösungen zu bieten, die bisher nur Großanlegern zur Verfügung standen. Mit Liquid erhaltet ihr nicht nur Zugang zu erstklassigem Wealth Management, sondern auch zu den weltweit führenden Venture Capital und Private Equity Fonds. Wer sich jetzt eben ertappt gefühlt hat und seine Finanzen weiterentwickeln möchte, bekommt hier seinen Reminder, sich einen Moment Zeit zu nehmen. Alle Infos und ein erstes persönliches Gespräch bekommt ihr auf www.liquid.de/ffwd.
Werbung Ende.
Und du kannst ja drüber einfach parlieren, weil du den Grundoptimismus hast. Also selbst wenn ich den Markt schwierig quatsche, dass der ein Problem ist, Hypoport wächst immer noch, gewinnt Marktanteile. Das heißt, was mit dem Gesamtmarkt passiert, ist mir zwar nicht egal, aber wir nehmen den ganzen Wettbewerb, den ganzen Banken, die das als Hausfinanzierung machen, über die Plattformisierung immer noch genug Marktanteile ab, dass wir Raum zu wachsen haben.
Genau, also erstmal, ich mache das als Mensch oder als Bürger von mir aus noch, dass ich diese Perspektive teile, damit jeder versteht, auf was er sich da gerade einlässt oder auf was er verpasst. Ich denke da nicht die ganze Zeit darüber nach, welche Konsequenz hat das jetzt für das Geschäftsmodell von Hypoport sollte ich die Informationen lieber nicht teilen? Also, ich sage es mal, so bin ich halt. Gehört in gewisser Weise zur Ehrlichkeit dazu. Genau, Hypoport-Perspektive ist, wir digitalisieren diesen Markt einfach. Also, wie groß oder klein der ist, wird für uns perspektivisch völlig egal sein. Das macht vielleicht ein bisschen mehr Spaß, wenn das Wachstum schneller ist. Wenn wir rein organisch wachsen müssen in einem stabilen Markt, wachsen wir halt nur 10%, sonst wachsen wir 15 oder 20. Das ist jetzt alles herausfordernd genug und macht genug Spaß für uns.
Jetzt haben wir einige kritische Bemerkungen gehört, sind jetzt auch fast am Ende. Ich würde aber vorschlagen, weil hier der Tag 2 der OMR-Sichtswende, da kannst du uns denn noch mit einem etwas entlassen, was uns optimistisch machen sollte, was unseren Markt angeht. Vielleicht im internationalen Vergleich, dass die Immobilie vielleicht in Hamburg oder Berlin immer noch spottbillig ist, verglichen mit London, New York oder Mailand oder sonst wie. Kannst du uns noch Mut machen in irgendeiner Hinsicht?
Ach, na Mut, also das ist ja, also das Ganze ist ja, also die jetzige Realität ist einfach da. Jeder lebt so, wie er jetzt gerade lebt. Ab jetzt kann er selber entscheiden, wie er das verändert. Und er weiß jetzt hoffentlich nach den paar Minuten ein bisschen mehr, wie wichtig es wäre, sich damit auseinanderzusetzen. So, also das ist ja alles nicht schlimm. Und das ist, also wir sind ja in der Gründerszene, Unternehmer, wir sind es ja gewohnt, im Wettbewerb zu agieren. Das da draußen ist ein Wettbewerb. Da kann man auch durch viel eigene Aktivität eine ganze Menge erreichen. Also jetzt mal nur zum Makler gehen und zu sagen, such mir ein Haus aus, was ich kaufen soll, ist halt ein bisschen einfach. Da kann man viel tun. Und aus Sicht der Kreativität auch der Gründerszene, also auch wir können viel dafür tun, dass es Menschen leichter fällt, sozusagen die passende Immobilie für sie in dem Markt zu finden. Da gibt's unheimlich viel, also der Matching-Algorithmus gerade da draußen, der da abläuft, ist eine reinrassige Katastrophe. Das ist wie Dating-Portal. Also man bezahlt dafür, dass man wartet. Also wir können diesen ganzen Prozess beschleunigen gemeinsam. Also da steckt viel Potenzial auch drin für die hier im Raum sind, sowohl in der persönlichen Situation als auch da Geschäftsmodelle draus zu bauen.
Allerletzte Frage. Ihr habt ja als Unternehmen nochmal Kapital bei Investoren aufgenommen, um, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die Wachstumschancen zu nutzen, die sie diesem Abschwung bieten. Jo. Bieten sich da auch ein paar Übernahmechancen in dem doch jetzt im Moment arg gestressten Fintech-Technologiebereich, dass man sagt, da kriegt man jetzt vielleicht deutlich günstiger irgendwo sich beteiligen oder ganz was übernehmen. Habt ihr da was in der Planung? Guckt ihr euch das an oder was führt dazu, dass da so wenig passiert?
Ja, also schauen wir uns an. Ist jetzt nicht das Hauptbetätigungsfeld nun unbedingt zu sagen, wir suchen jetzt unbedingt eine Anlagemöglichkeit für unser Geld. Denn also da gibt es auch andere Themen, die es gerade gilt zu gestalten. Aber andersrum, also Geschäftsideen, die einen langen Atem brauchen, das ist unsere Stärke. Und die jetzt gerade aufgrund der ebenfalls engen Marktverhältnisse im VC-Markt an ihre Grenzen kommen, das ist schon auch spannend für uns, wenn sie perfekt in unser Netzwerk passen. Also wenn sie mit dem, was wir an Oberfläche, an Zugang zu den Märkten, zu B2B-Partnern, zu Banken bieten können, schnell florieren können, dann sollte man uns ansprechen und mit uns reden, ja.
Haben wir die Kurve doch zu einem etwas optimistischen Ausblick bekommen, trotz doch einiger pessimistischer Thesen zum Immobilienmarkt. Vielen herzlichen Dank und einen Applaus für Ronald Slabke hier.
Dankeschön.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.